Herzlich willkommen zu Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, ich nenne dir jetzt mal ein paar Dinge, die ich höre, wenn ich heutigen Lehrern zuhöre, wenn sie über ihre Arbeit sprechen und die es in meiner Schulzeit noch nicht gab. Und dann wollen wir uns mal über diese Dinge unterhalten. Also, die Wörter sind Stationen, Lerntheke, Labbook, Wochenplan, digitale Tools, kooperative Methoden, aktivierende Settings. Was sagt dir das?
Also es zeigt mir tatsächlich, dass du bei Instagram viel unterwegs bist, denn das sind gängige Methoden, die uns tatsächlich in Social Media gezeigt werden. Das Problem ist nicht, dass diese Dinge da per se schlecht sind tatsächlich. Also das Problem ist, sie sind sichtbar und oft fehlt aber die Fachlichkeit. Das Problem ist aber, dass viele Kollegen das sehen, das toll finden. Es ist ja für alle sichtbar, das heißt, man kann sich gut damit präsentieren.
Den Kindern das wahrscheinlich auch oft Spaß macht, oder? Solche Sachen?
Genau, so die Kinder sind aktiviert irgendwie. Meistens sind sie dann auch begeistert. Man kann sie wirklich schnell vorzeigen. Allerdings fehlt die Fachlichkeit. Und die Fachlichkeit, die zeigt sich erst, wenn man sich fragt tatsächlich dann, welche Kompetenz sollen die Kinder am Ende tatsächlich nachweisbar können? Welche Denkhandlungen müssen sie dafür üben? Und welche Aufgaben sind so aufgebaut, dass Kinder gar nicht anders können, als genau diese Denkhandlungen irgendwie zu vollziehen?
Lass uns mal, weil ich glaube, das wird wichtig für die Folge, die drei zentralen Begriffe kurz auseinandernehmen. Und zwar für mich wären das die Begriffe Methode, Fachlichkeit und Kompetenz. Was ist die Methode?
Na, eine Methode bedeutet, dass man sich für ein Format quasi entscheidet.
Also das wäre das Wie.
Genau, wie verpacken wir das sozusagen? Mhm. Also da sind zum Beispiel Lerntheke, Station und so weiter und so fort. Das Problem dabei ist, man verliert oft den roten Faden und viele Kollegen versuchen im Nachgang quasi dem Ganzen noch eine Kompetenz ranzukleben. Mhm. Das passiert noch im Seminar ganz oft. Also die Teilnehmer suchen sich erstmal eine schöne Methode aus, um dann ein Thema irgendwie drumherum zu basteln. Und dann führt es dazu, dass denen am Ende der Stunde den roten Faden gefehlt hat, weil die Phasen nicht ineinander gegriffen haben und dann ist meistens am Ende der Stunde, ist es am Ende der Stunde so, wenn ich die Frage stelle, was können die Kinder am Ende der Stunde besser, als sie am Anfang konnten, dann merkt man schnell, dass da kein Lernzuwachs stattgefunden hat. Mhm. Aber die Kinder waren die ganze Zeit beschäftigt.
Und hatten Spaß.
Was nicht zu unterschätzen ist. Aber es ist für unser Kompetenzaufbau irgendwie,
Okay, Kompetenz. Du hast das Stichwort gerade nochmal genannt.
Na, Kompetenz ist dann die Fähigkeit, in einer Situation Wissen und Fertigkeiten sinnvoll anzuwenden, angemessen zu handeln und das eigene Vorgehen zu steuern, auch bei neuen Aufgaben zum Beispiel. Also kurz gesagt, es ist, wenn man sich an der Bloom-Taxonomie orientiert, dann ist es irgendwie Wissen, Können, Anwenden. Es beschreibt immer eine Denkhandlung. Und die Methode wiederum ist dann die Lernhandlung.
Okay. Und die Fachlichkeit ist dann sozusagen die Brücke zwischen der Methode und der Kompetenz, die sozusagen angibt, kann ich mit dieser Methode diese Kompetenz den Kindern beibringen?
Genau, also Fachlichkeit bedeutet im Grunde, dass Inhalte, Aufgaben und Rückmeldungen so ausgewählt sind, dass sie wirklich gezielt den Aufbau von vorgesehenen Kompetenzen unterstützen, bis zu erzwingen tatsächlich. Also es geht nicht darum, eine Beschäftigung für die Kinder zu organisieren, sondern man muss sich dessen bewusst sein zuerst, welche Kompetenz will ich aufbauen und was beinhaltet diese Kompetenz. Und zuletzt entscheide ich mich für eine Methode, um genau die auszusuchen, die diese Steigerung quasi vom Wissen ja, erzwingt, wo die Kinder nichts anderes können, als diesen Lernzuwachs irgendwie zu produzieren.
Wie sieht die Studienlage dazu aus? Haben wir eher ein Problem mit den Methoden? Also haben die Lehrer zu wenig Ideen? Ist es eher das Problem mit der Fachlichkeit? Wo würdest du sagen, drückt der Schuh gerade am meisten?
Naja, wenn Basiskompetenzen wackeln, reicht es nicht, einfach den Unterricht bunt zu gestalten. Also es reicht nicht, irgendwie das alles schön zu machen, nach unserem Geschmack, so dass es irgendwie für uns und für alle irgendwie sichtbar ist, sondern es geht wirklich darum, fachlich präzise Lernwege zu etablieren, damit die Kinder wirklich diese Kompetenzen erwerben können und einen Kompetenzaufbau im Rahmen des Unterrichts irgendwie erwerben können. Und wenn man sich die Datenlage anguckt, also IQB Bildungstrends 21 in Deutschland verfehlt zum Beispiel in Klasse 4 ein großer Anteil Schüler die Mindeststandards. Also zum Beispiel ca. 18% bis 30% zum Beispiel bei Rechtschreibung, also Orthographie, oder 18% beim Zuhören. In Mathematik sind es 22% bundesweit. Und also im Durchschnitt über alle Länder hinweg. Die KMK betont auch, dass der Anteil der Kinder, die den Mindeststandard verfehlen, von 2016 zu 2021 in allen Bereichen signifikant zugenommen hat. Also im Lesen zum Beispiel 6% plus, in Mathe genauso 6% plus. Das heißt, wir haben wirklich Schwierigkeiten bei den Kompetenzen. Und international sieht es ja nicht anders aus. Also IGLU 21 hat ja gezeigt, für Deutschland zum Beispiel, die Lesekompetenz ist gesunken. Ein großer Anteil erreicht grundlegende Niveaus nicht mehr. Das heißt, die Berichte fassen das so zusammen, dass etwa ein Viertel der Schüler Mindeststandard im Lesen verfehlen. Ein Viertel, ein Kind von 4 kann nicht die Mindeststandards irgendwie erreichen.
Was nicht daran liegt, dass die Mindeststandards so stark gestiegen sind in letzter Zeit. Gut, also deine Diagnose hört sich ja so an, es wird viel auf Methoden geachtet. Also man guckt, dass der Unterricht schön aussieht, dass die Kinder Spaß haben, dass man den bunt gestaltet. Also man versucht, ja, ich sag mal, einen fröhlichen Unterricht zu machen. Warum würdest du sagen, ist das trotzdem nicht der richtige Ansatz? Obwohl diese dahinterliegenden Gedanken sind ja verständlich. Man versucht irgendwie, den Kindern eine schöne Zeit zu machen, die sollen Spaß haben, und dadurch lernen sie ja dann automatisch, wenn sie Spaß haben und gerne zur Schule gehen.
Naja, ich würde noch ein Stück weiter gehen. Also ich glaube, Methoden geben Erwachsenen auch ein schnelleres Erfolgserlebnis. Also man fühlt sich als Lehrkraft auch irgendwie wohl, wenn man das Gefühl hat, irgendwie der Unterricht läuft, weil die Kinder gerade beschäftigt sind.
Also man geht raus und denkt sich, ach, das war gerade eine schöne Stunde.
Genau, und die alle waren ruhig und haben gearbeitet. Zu dem Thema irgendwie hatten wir bereits schon eine Folge an der Stelle. Ich glaube, der Titel ist Alle arbeiten, aber lernen sie auch. Mhm. Auch total interessant an der Stelle anzumerken. Naja, eine Methode erzeugt sofort sichtbare Ordnung. Also nach außen sieht es gut aus. Es ist vielleicht auch in der Vorbereitung irgendwie entspannter, weil man kann sich mittlerweile auf vielen Plattformen die Sachen 1:1 runterladen, kopieren, fertig sozusagen. Das heißt, man hat eine schöne Methode mit Inhalten, also mit Themen, die vielleicht irgendwie relevant sind, aber man hat sich keine Gedanken gemacht, welche Kompetenzen am Ende der Stunde irgendwie entstanden sind. Und das ist dann das große Problem. Also bei Stationen sind alle beschäftigt, bei Labbook hat man am Ende auch was in der Hand. Das ist total ein schönes Gefühl für alle irgendwie. Bei Gruppenarbeit hat man wirklich irgendwie diese soziale Kompetenz noch aufgebaut vielleicht. Alle sind aber aktiviert. Mit Online-Tools, man hat das Gefühl, irgendwie modern zu sein und das sieht auch nach außen, sieht es auch gut aus. Spricht also viel für die Außendarstellung bei den Methoden, wenn sie zuerst ausgesucht worden sind. Also ich möchte meinen Unterricht auch irgendwie methodisch vielfältig gestalten, aber die Methode sollte immer so sein, dass wir die wirklich als letztes aussuchen. Bei Kompetenzaufbau ist jetzt dann wieder ein bisschen anders. Kompetenzaufbau ist langsam, es ist oft einfach nicht spektakulär, es ist schwierig, diesen Kompetenzaufbau wirklich nach außen transparent zu machen. Also man kann wirklich noch irgendwie mit Kompetenzrastern und. Also man kann es schon, aber es ist halt bei Weitem nicht so schön. Es sieht halt nach außen aus nicht so schön wie eine schöne Lerntheke oder Stationsarbeit und.
Wobei, also du sagst jetzt, es sieht nach außen vielleicht nicht so schön aus, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das bedeutet, ich kann trotzdem ein Labbook machen oder ein Plakat oder eine Lerntheke, aber nur dann, wenn es dann auch auf die Kernkompetenz einzahlt, die ich vermitteln will.
Ja, und die ich im Vorfeld dieser Stunde tatsächlich bestimmt habe. Also der Unterricht sollte am Ende kein Zufallsprodukt irgendwie sein, sondern mir muss als Lehrkraft bewusst sein im Vorfeld, wenn ich eine Station mache, was können die Kinder am Ende dieser Stunde besser, als sie es am Anfang konnten. Wenn ich entscheide, jetzt geht es darum, eine Präsentation vorzubereiten, dann viele sagen, okay, jetzt gebe ich den Kindern noch Zeit, die dürfen rausgehen und die dürfen irgendwie mit einem Partner üben und so weiter und so fort, alles schön und gut. Aber mir muss es klar sein am Ende, was können die Kinder nach dieser Zeit irgendwie besser? Und es geht nicht darum, dass sie ihre Präsentation besser können. Das sind nicht die Kompetenzen, die wir erwerben. Es geht darum, bei der Vorbereitung der Präsentation, welche Kompetenzen haben die Kinder akquiriert. Und das ist der Punkt. Also viele denken schon, es reicht, um die Kinder rauszuschicken, dass sie üben, dass sie diese Übungszeit haben. Aber das ist es nicht. Das ist nicht die Kompetenz, die Kinder am Ende dieser Übungszeit erworben haben.
Also ist dieses, die Kinder können ihre Präsentation besser, eigentlich der zusammengefasste Begriff für mehrere Unterkompetenzen, die da drin stecken. Also man müsste dann eigentlich fragen, was genau können sie besser? Also sie können besser die Präsentation artikulieren, sie haben die Sachen besser strukturiert, sie können, sagen wir mal, komplexe Inhalte auf kleine Dinge reduzieren. Das wären dann eher die Kompetenzen, die drinstecken in diesem Brei. Sie können ihre Präsentation besser.
Naja, ich muss mich als Lehrkraft entscheiden, was sind die Kompetenzen, die ich aufbauen möchte. Sind halt fachliche Kompetenzen, also themenbezogene Kompetenzen, sind es Personalkompetenzen, sind es Sozialkompetenzen. Also ich kann frei entscheiden. Wichtig ist, dass es mir schon klar ist, es soll am Ende der Stunde kein Zufallsprodukt sein. Also dass die Kinder rausgehen und ist alles schön und gut. Also es ist schön, aber ich muss als Lehrkraft ganz klar für mich definiert haben, okay, was bringt das? Was ist der Mehrwert, dass ich rausgehe? Außer, dass ich Ruhe habe und das Gefühl habe, die Kinder sind irgendwie beschäftigt. Weil nur diese Beschäftigung, und die Kinder sind motiviert, die werden draußen irgendwie üben, aber ist es sinnvoll? Haben sie sinnvoll geübt oder haben sie wirklich ganz klar einen klaren Plan, woran sie arbeiten sollen? Und es geht nicht darum, dass sie die Inhalte vom Plakat irgendwie wiedergeben können, sondern es geht wirklich darum, kleine Kompetenzbausteine irgendwie zu erwerben.
Oder zu vertiefen dann. Ne?
Oder zu vertiefen.
Wie ist es, wenn du jetzt Kinder rausschickst, gibst du denen möglichst viel Freiraum und sagst, wie soll ich sagen, also versuchst du die dann selbst die Sachen zu entdecken oder gibst du dann schon sehr klare, strukturierte Handlungsanweisungen mit?
Na, wenn ich sie rausschicke, haben sie meistens ein Kompetenzraster. Das heißt, sie wissen genau irgendwie, was ich von denen verlange. Und die Inhalte vom Referat, die sind zwar auch wichtig und relevant, aber das ist es nicht, sondern was möchte ich tatsächlich dann erzählen? Und das formuliere ich auf den Rastern, dass die Kinder irgendwie wissen, okay, das macht das Ganze am Ende abrechenbar. Also dann ist es kein Zufallsprinzip irgendwie und es geht nicht nur darum, dass die Kinder irgendwie die Inhalte irgendwie zusammengekratzt haben, sondern am Ende geht es darum irgendwie, welche Kompetenz haben sie tatsächlich erworben. Und da sagt die Forschung auch, also die Kinder brauchen diese Instruktion, um sich nicht nur auf diese Methoden konzentrieren zu müssen, weil je mehr sie sich auf diese Methoden und die Abläufe konzentrieren, umso schwieriger wird es mit dem kognitiven Aufbau, weil deren Arbeitsgedächtnis ist ja begrenzt. Das heißt, es ist ja nicht alles irgendwie vorrätig. Bei Neulingen, also bei jungen Schülern, ist es ja auch so, denen fehlt das Handwerkzeug, um diese Kompetenzen irgendwie erwerben zu können. Denen ist es nicht klar, also die wissen ja nicht. Und deswegen brauchen sie eine klare Instruktion, um genau zu wissen, woran sie arbeiten. Man soll wirklich geführte Lernwege einführen, sodass die Kinder nicht ins Blaue und vielleicht haben sie Glück und treffen irgendwie arbeiten, sondern wirklich ganz klar sagen, da sind meine Erwartungen, das sind die Kompetenzen, die wir aufbauen wollen, so, so und so könnt ihr vorgehen und dann wird geübt. Und am Ende ist die Methode dieselbe, die Kinder gehen raus mit einem Partner, die üben, aber die achten ganz genau und die können sich gegenseitig daran erinnern, ja, aber schau mal, so und so musst du das machen.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, wenn du den Kindern zu viel Freiraum gibst, dann verlieren sie sich in Details, wissen vielleicht gar nicht, in welche Richtung sie genau gehen müssen, also das ist sehr explorativ. Wodurch sie dadurch den Fokus wieder auf die Kompetenz und die Fachlichkeit verlieren können.
Genau.
Und wenn du ihnen diesen Weg vorgibst, finden sie sich leichter zurecht und können diese begrenzte Aufnahmefähigkeit, die sie haben, viel mehr auf das,
Auf
das Fachliche legen. Genau.
Ja. Also es ist ja keine Absage an Offenheit und einem offenen Unterricht, sondern es ist eine fachliche Ansage. Also offene Settings brauchen umso mehr fachliche, klare Strukturen. Ansonsten steigt einfach diese kognitive Last und die Kinder arbeiten ohne zu lernen. Das heißt, die Konzentration wird auf anderen Sachen gelegt, sozusagen auf das Ganze drumherum. Statt sich auf das Fachliche irgendwie zu konzentrieren. Und deswegen an der Stelle muss ich auch sagen, selbst neue Methoden, selbst die einfachsten, die uns irgendwie so toll irgendwie erscheinen und so einfach erscheinen, jede Methode muss wirklich ordentlich eingeführt werden. Weil alles, was ich neu mache, ohne es irgendwie strukturiert zu haben, ohne es zu etabliert zu haben, das lässt die kognitive Last irgendwie steigern. Wir wissen, unser Arbeitsgedächtnis, vor allem bei den Kindern, ist wirklich sehr eingegrenzt. Und wenn sie sich auf die Methode konzentrieren, können sie sich nicht mehr auf das Fachliche konzentrieren.
Wie würdest du es stattdessen dann machen? Also gibt es da so ein paar Bausteine, wo du sagst, die funktionieren gut und das wirkt gut und das könnte man so ein bisschen als sein Fundament nehmen und darauf dann vielleicht Methoden setzen.
Was aus der Lernpsychologie bekannt ist, ist zum Beispiel das Üben, Abrufen, Strukturieren und Rückmeldungen irgendwie wirksam sind. Und das sind keine Methoden im Sinne von Station oder Gruppenpuzzle, das sind wirklich fachliche Designprinzipien, die Kompetenz wahrscheinlicher machen, also und die dann vertiefen. Es geht also nicht darum, Formate, Material, Organisation schön zu gestalten. Es geht irgendwie darum, die Denkarbeit zu erleichtern.
Wenn ich dich richtig verstehe, sind die Sachen, die du gerade genannt hast, gar keine Methoden in dem Sinne, sondern das sind fachliche Designprinzipien. Und wir hatten ja auch schon mal eine Folge gehabt, wo du gesagt hast, dass Rituale und wiederkehrende Strukturen den Kindern Halt geben und sie innerhalb solcher Strukturen sich frei bewegen können und dadurch auch eine höhere ja, Lernbereitschaft haben, weil sie sich einfach besser zurechtfinden. Also geht es im Endeffekt darum, den Unterricht mit solchen Designprinzipien zu gestalten. Und die Methode wäre dann sozusagen eine Sache, die man oben draufsetzen kann, wenn es passt.
Wo man sagt, wenn sie eingeführt worden ist, wenn sie strukturiert ist, wenn es am Ende kein Zufallsprinzip ist. Die Methode sollte so sein, dass sie das Denkvermögen der Kinder irgendwie nicht in Beschlag nimmt. Damit sie sich auf das Fachliche irgendwie konzentrieren können. Wenn ich die Kinder überschüttle mit Methoden, mit neuen Sachen, dann ist es quasi unmöglich, dass sie sich auf die Inhalte konzentrieren. Deswegen sage ich an der Stelle, ich bin ein großer Fan von Methoden und ich möchte irgendwie einen vielfältigen Unterricht irgendwie leisten. Man möge aber bitte die Kinder damit nicht überfordern. Also man neigt dazu als Lehrkraft, und da sind die Social Media Medien tatsächlich nicht sehr hilfreich an der Stelle, weil man scrollt sich durch irgendwie und sieht, wie toll das alles ist und wie viele Stationen und auch und Aufwand und so. Aber darum geht's nicht. Es geht wirklich um Kompetenzaufbau, und da sollen wir uns irgendwie darauf ein bisschen zurückbesinnen, und die Methode ist in meiner Unterrichtsvorbereitung das allerletzte, was ich aussuche. Und die nur nach dem Prinzip, es geht nicht darum, ob es schön ist, ob es toll ist, ob die Kinder Spaß haben werden, ob ich es schön den Kollegen präsentieren kann und auch wenn es nach außen irgendwie toll aussieht. Es geht also wirklich darum, zu wissen, welche Methode erzwingt die Denkhandlung, die ich erreichen möchte. Es geht nicht um Schönheit. Also wir haben eigentlich nicht zu wenig Methoden im Unterricht. Was wir haben, ist zu viele Unterrichtsformate, die einfach das Lernen darstellen. Also was die Social Medien mittlerweile erreicht haben, ist, dass viele Lehrkräfte wirklich den Unterricht einfach nur noch darstellen, dass Lernen dargestellt wird.
Also es ist dann eigentlich eher ein Theaterstück einer Schulstunde statt eine Schulstunde.
Genau. Und es geht nicht darum, sich zu präsentieren. Also einen guten Unterricht irgendwie, die Methode sagt nichts über guten Unterricht aus. Also die Stationsarbeit ist kein Qualitätsmerkmal für guten Unterricht. Keine Methode ist ein Qualitätsmerkmal irgendwie, ist kein Qualitätsmerkmal für guten Unterricht. Wen nochmal? Es geht darum, mal die Methode, die ich am Ende, ganz am Ende meiner Vorbereitung aussuche, die dient nur dazu da, sicherzustellen und zu erzwingen, dass die Schüler die Denkhandlung vollziehen, die ich am Ende erwarte, um einen Kompetenzaufbau zu stellen. Und wenn ich dann mir die Frage stelle am Ende meiner Vorbereitung, okay, was werden die Kinder am Ende dieser Stunde besser können, als sie am Anfang konnten? Wenn die Antwort lautet nichts, dann es ist verkehrt, dann ist meine Vorbereitung falsch, dann habe ich einen Fehler gemacht.
Beziehungsweise, wenn die Antwort dann etwas wäre, was eigentlich mit dem Thema nicht so zu tun hat, ne?
Genau.
Also, gut, du bist ja beim Seminarleiterin und hast ja auch Hospitation. Du bist jetzt tatsächlich Seminarleiterin für Mathematik, aber dadurch, dass du auch Deutsch unterrichtest, habe ich auch eine Deutschfrage für dich vorbereitet. Und zwar machen wir jetzt das Spiel, dass ich dir sage, was die Unterrichtsthema ist, also welche Methode und ich gewählt habe für den Unterricht. Und du versuchst es mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, wie ist die Methode, was ist für die Fachlichkeit entscheidend, und dann einfach mal so ein bisschen deine Gedanken dazu sagst. Also, meine erste Unterrichtsstunde ist Deutsch, und da habe ich mir ausgesucht, wir machen ein Labbook zum Thema Märchen.
Dann frage ich, welche Kompetenzen im Bereich Lesen, Schreiben und Sprache wurde da aufgebaut? Was schätzt du denn als Elternteil, wenn dein Kind mit dem Labbook nach Hause kommt? Was siehst du?
Ja, wahrscheinlich haben sie den Text erstmal zusammengefasst auf die Größe, die fürs Labbook entscheidend ist.
Okay, haben sie das aber wirklich?
Also weiß ich nicht.
Also mittlerweile gibt es so viele Vorlagen, die fertige Labbooks irgendwie zur Verfügung stellen. Das heißt, die Kinder haben de facto zwar ein Endprodukt in den Händen.
Aber haben den Text wahrscheinlich ausgeschnitten.
Die haben aber, also deren Kernkompetenz, genau, die haben irgendwie geschnitten. Geschnitten und auf den Sachen geklebt sozusagen.
Das und dann war's. Die Bilder dazu gemalt.
Wenn sie die nicht ausgeschnitten haben. Das war's. Aber man hat im Deutschunterricht ein Labbook gebastelt. Die haben aber im Lesen, im Schreiben und in der Sprache keinen Kompetenzaufbau erworben.
Gut, was wäre die fachliche Alternative dazu?
Naja, also es ist ja so, zum Beispiel bei dem Thema Märchen, oft wird einfach nur schön gestaltet. Wenn die Kinder aber keine Textmerkmale zum Beispiel sicher erkennen oder benennen können, wenn die wörtliche Rede zum Beispiel nicht eingesetzt werden kann oder wenn sie keine Erzählstruktur planen können, dann ist das Lipbook am Ende nur Deko und nicht Lernen. Also wir haben die Kinder einfach nur damit irgendwie beschäftigt. Die waren bestimmt sehr leise, da kommt ich glaube die Folge irgendwie zurück, die wir schon aufgenommen hatten. Das hat aber keinen Mehrwert, die haben keinen Kompetenzaufbau. Also die haben ein Endprodukt in den Händen und es ist wieder schön irgendwie und gibt jedem ein gutes Gefühl. Also da machen wir uns auch nichts vor. Als Lehrkraft finde ich es auch schön, wenn die Kinder irgendwie etwas Fertiges in der Hand haben. Es ist auch für mich, es gibt am Ende des Schuljahres immer irgendwie Tag der offenen Tür, wo die Klassen irgendwie Produkte, die sie erstellt haben, ausstellen können. Und ich habe tatsächlich selten irgendwie solche Sachen, weil da fehlt wirklich die Kompetenz. Da muss man überlegen, ist irgendwie das Labbook wirklich das richtige Mittel, um irgendwie einen Kompetenzaufbau irgendwie zu erwerben. Also wichtig ist, welche Methode oder wie gehe ich damit um, sodass dein Kompetenzaufbau erzwungen werden kann. Textstellen dann als Merkmalsbeleg markieren zum Beispiel als Begründung, also dann heißt es wirklich begründen. Eine Szene in direkte Rede zum Beispiel umschreiben, das wäre dann eine Anwendung. Einen eigenen Anfang mit typischen Merkmalen schreiben und überarbeiten, das wäre dann Transfer und Feedback zum Beispiel. So, und das ist aber wahrscheinlich weniger spaßig für die Kinder, es sei denn, ich schaffe es irgendwie wirklich in einer schönen Methode zu verpacken. Aber mittlerweile gibt es so viele Kopiervorlagen, man lässt sich irgendwie dazu verleiten, das einfach zu kopieren. Und dann ist die Frage, also reicht es irgendwie ein Labbook zu haben zum Thema Märchen, was ich nicht selbst erstellt habe, sondern nur irgendwie zusammengeschnitten haben und aufgeklebt haben, um einen Kompetenzaufbau zum Thema Märchen irgendwie zu erwerben.
Also würdest du sagen, Labbook könnte die richtige Methode sein, wenn ich aber darauf achte, dass bestimmte Kompetenzen von den Kindern gemacht wird und nicht von der Person, die bei Eduki die Kopiervorlage erstellt hat.
Genau. Ich kann mir irgendwie das als Endprodukt einer Reihe zum Beispiel vorstellen, wo man im Laufe der Reihe die Sachen sammelt, die Erkenntnisse quasi, die man mit der Zeit gesammelt hat, sodass man die selber zusammenfasst, irgendwie nochmal zu einem Labbook irgendwie zusammenfasst, um statt ein Merkblatt zu haben zum Thema Märchen, ein Labbook zu haben, in Form von meinem Schloss, wie auch immer. Dann kann ich mir das vorstellen tatsächlich. Aber Fakt ist, es wird nicht irgendwie am Ende der Reihe gemacht werden und meistens wird auch nicht die Inhalte von dem Labbook werden mittlerweile auch nicht mal mehr von den Kindern selbst erstellt, sondern die werden fertig kopiert, die werden zurechtgeschnitten, aufgeklebt und fertig.
Gut, zum Thema Mathematik. Da habe ich mir Stationen ausgedacht. Und zwar möchte ich Stationen machen zur schriftlichen Addition. Und ich habe Stationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und die Kinder haben dann pro Station immer eine gewisse Anzahl an Aufgaben und können dann einen Sticker auf so eine Übersichtskarte kleben, wenn sie eine Station geschafft haben. Bitte dein Feedback zu meiner Stunde.
Also du möchtest, dass die Kinder irgendwie um die Sticker zusammen quasi deine Station abarbeiten. Genau. Also es geht nicht darum, dass sie Kompetenzaufbau gezielt irgendwie überlegen, woran sie arbeiten sollen, sondern es sind alles Kleinkinder, die wollen einfach irgendwie Punkte sammeln. Und da ist es egal, in welcher Qualität sie das am Ende irgendwie liefern. Deswegen, ich bin kein großer Fan von positiven Verstärkern im Sinne von, wir sammeln jetzt mal Sticker oder Sterne. Also dieses System ist nicht zwingend verständnisorientiert und da fehlt dann wieder die Fachlichkeit.
Was fehlt?
Naja, es fehlen wahrscheinlich Aufgaben, die so gewählt sind, dass sie wirklich die Stellenwertideen provozieren, also dass Übertrag verstanden wird und dass man das einfach nicht nur rechnet, sondern dass man das wirklich irgendwie versteht. Also es geht, was unsere 6 Kompetenzen im Matheunterricht in der Grundschule, geht es wirklich um Vorstellungen, die wir etablieren müssen bei den Kindern. Es geht nicht darum, dass sie schriftlich. Formal können viele Kinder rechnen. Also am Ende der 6. Klasse können die Kinder in Brandenburg ganz sicher irgendwie schriftlich rechnen, vor allem bei der Addition. Wenn man aber tiefer fragt, wissen sie meistens nicht, wo der Übertrag hergekommen sind und die Überträge gekommen sind. Und dann wird es echt ein Problem. Also ich hatte letztens eine Diskussion beim Seminar, dann ist es irgendwie, warum lernen die Kinder schriftlich rechnen, wenn sie in der Oberschule sowieso mit Taschenrechner rechnen? So. Und wenn angehende Lehrkräfte diese Frage stellen, dann fange ich an zu verzweifeln, weil dann hat man den Job erstmal noch nicht ganz verstanden, dass es nicht darum geht, dass wir den Kindern dieses Rechnen irgendwie beibringen. Es geht darum, dass wir Grundkompetenzen, irgendwie Kernkompetenzen, Basiskompetenzen ja, etablieren, irgendwie aufbauen, dass wir wirklich Vorstellungen von Zahlen für die Kinder kreieren, dass es irgendwie sitzen bleibt, dass es nicht darum geht, irgendwie das zu rechnen. Beim Beispiel jetzt bei dem schriftlichen Rechenverfahren, es geht nicht darum, natürlich werden Sie den Taschenrechner am Ende irgendwie benutzen zum Rechnen, aber der Taschenrechner wird irgendwas zusammenrechnen und wenn die Kinder keine Grundvorstellung haben von dem, was sie gerechnet haben, dann können sie am Ende nicht eruieren, macht das Sinn, was ich gerade gerechnet habe, oder ist es völliger Blödsinn? Und dann werden sie einfach nur dumm aufschreiben, was der Taschenrechner gesagt hat, ohne Sinn und Verstand. Also klar, danach, der Taschenrechner dient nur dafür da, dass wir irgendwie weniger Zeit zum Rechnen irgendwie aufwenden, mehr Denkleistung quasi erbringen können. Aber wenn ich diese Grundvorstellung nicht habe, dann ist es verloren. Dann ist alles, was danach kommt, irgendwie für den Müll. Und das müssen wir als Lehrkraft ganz genau irgendwie verstehen. Ein weiteres Beispiel war letztens irgendwie, da stehen die Vorprüfungen für Klasse 10 in Mathe, also in allen Fächern, Englisch und Deutsch auch. Und da habe ich mit 10 Klässlern irgendwie geübt. Und eine Aufgabe war irgendwie, es gibt eine Regentonne, die ist in der Form eines Zylinders. Radius ist x, berechnetes Volumen. Das war alles kein Problem. Dann war die These, wenn sich der Radius irgendwie verdoppelt, verdoppelt sich auch das Volumen. Und die Kinder gucken einen an und sagen, ja klar.
Doppelter Radius
Die
gleich
können,
doppeltes
also die
Volumen.
können, ohne Probleme konnten sie das rechnen. Die Formel war denen bekannt, alles kein Problem. Aber die hatten keine Vorstellung, dass es verkehrt ist. Das heißt, da sind so viele Kompetenzen, so viele Fehlvorstellungen, die in den Köpfen irgendwie sind, dass die Zehntklässler einen angucken und sagen, ist doch klar, Radius doppelt, Volumen hat sich auch verdoppelt. Und da merkt man, mit dem Taschenrechner haben sie es richtig gerechnet. Geht es am Ende darum, irgendwie, dass wir richtig rechnen oder geht es darum, dass wir die Sachen verstehen, die wir rechnen? Und ich bin ganz klar, in der Gruppe, ich möchte, dass die Kinder verstehen, was sie rechnen.
Okay, ich hatte jetzt einfach diese zwei beispielhaften Stunden als Hospitation vorbereitet und nach deinem Feedback bin ich froh, dass ich sie nicht halten musste vor dir.
Ja, ich glaube, beim Seminar ist es auch so, dass die Teilnehmer, also der Anfang war schwierig, glaube ich, auch irgendwie. Mittlerweile ist es ja so, dass ich viele positive Rückmeldungen bekomme, weil die wissen, es geht wirklich um die Fachlichkeit und dass sie nicht unbedingt irgendwie ein Feuerwerk zünden müssen bei den Hospis, die wir gemeinsam haben, sondern dass es wirklich darum geht, ich möchte wissen, was können die Kinder besser am Ende der Stunde, als sie am Anfang konnten. Das ist das Einzige irgendwie, was für mich danach alles weitere ist halt Detail. Ich brauche irgendwie, es geht mir nicht um die Schönheit. Viele verwechseln noch irgendwie Schönheit mit gutem Unterricht. Bucharbeit ist auch in Ordnung, irgendwie, wenn es mit einem Kompetenzaufbau verbunden ist. Was mir aber im Vorfeld schon klar ist, was ich erwerben möchte.
Lass uns mal, du weißt, ich mag Checklisten und Dinge, wie man sich selbst überprüfen kann. Wenn wir so eine kleine Checkliste erstellen, die Leute, die jetzt im Referendariat sind oder auch gestandene Lehrkräfte, anhand dessen sie selbst ihren Unterricht auf Fachlichkeit überprüfen können. Wie würde man da am besten vorgehen? Womit beginnt man?
Und dann man beginnt mit der Kompetenz. Also welche Kompetenz will ich irgendwie bei den Kindern aufbauen? Was können die Kinder am Ende besser, als sie am Anfang konnten?
Okay. Welchen Detailgrad soll das Ganze haben? Also du sagst ja dann nicht, die Kinder sollen am Ende besser rechnen können, sondern du musst es ja weiter runterbrechen.
Genau, man muss es runterbrechen irgendwie, um schriftlich zu rechnen und bei dem Beispiel zu bleiben, welche Kompetenzen sind notwendig. Also erstmal muss ich die Lernvoraussetzungen der Kinder gut im Blick haben und dann erweitern zu können. Und dann muss ich irgendwie genau definieren, okay, was sind die kleinen Schritte, die dann für schriftlich Rechnen notwendig sind. Und schriftlich Rechnen ist nicht nur irgendwie, ich kann schriftlich rechnen, sondern ich kann erst einmal bis den Zahlenraum bis 20, habe ich den beherrscht. Und dann, das geht dann darum, Stück für Stück zu erweitern, bis wir am Ende die große Überschrift haben, und zwar schriftlich rechnen. Schriftlich rechnen ist nur eine Überschrift. Muss mir dessen bewusst sein, was alles drunter kommt und welche Voraussetzungen notwendig sind, um das alles am Ende irgendwie zu können.
Wie viel kommen, also gibt es da so ein Limit anhand von Kompetenzen? Sagst du maximal eine Kompetenz oder 2 bis 3 Kompetenzen? Also ich weiß, dass du es ja zum Beispiel nicht magst, wenn in einer Stunde Plus- und Minusrechnen drin sind. Dass du halt sagst, das ist einfach, dieses Gemischte ist zu viel und...
Na, dieses Gemischte ist für den Kopf immer noch zu viel. Also Arbeitsgedächtnis wieder, man sagt, wenn 2 Themen, die sich beiden, also die nah beieinander sind thematisch, verwirren die Kinder. Das heißt, man ist gut bedient, wenn man, oder gut geholfen, wenn man zwischen solchen Themen immer wieder eine kleine Einheit für was anderes zum Beispiel einbaut. Also ich hatte jetzt schriftliche Multiplikation und das haben wir jetzt durchgekaut. Nächste Woche machen wir Daten und Zufall, um eine kurze Einheit irgendwie dann nochmal irgendwie ein bisschen mehr Entspannung irgendwie auch reinzubringen, um andere Kompetenzen irgendwie ja, zu festigen. Andere Methoden auch noch irgendwie vielleicht weiter etablieren zu können und. Das mache ich bewusst, um dann irgendwie weiterzumachen.
Okay, aber wie viel Kompetenzen würdest du sagen, macht Sinn pro Stunde?
Es kommt drauf an. Also das kann man nicht, man kann nicht irgendwie festlegen. Man kann sagen, okay, ich habe inhaltliche Kompetenz, Personalkompetenz, Sozialkompetenz. Also
okay, weil du es jetzt nochmal in verschiedene Schubladen reingreifst. Aber von der Tendenz her würdest du eher sagen, je weniger Kompetenz pro Schublade, desto besser. Also es macht keinen Sinn, 3 genau. Verschiedene fachliche Kompetenzen.
Nein, ich sage irgendwie die kleinen Schritte, irgendwie das, was man macht, in kleinen Schritten, sicher, fachlich, korrekt, tragfähig und für die Zukunft irgendwie aufbaubar. Also so, dass die Kinder wirklich tragfähige Vorstellungen haben, worauf man später irgendwie weiter aufbauen kann.
Okay,
also. Stichwort Spiralcurriculum.
Ich plane eine Stunde. Das Erste, was ich tue, ich suche mir die Kompetenz raus, die ich bei den Kindern schulen möchte.
Genau. Na, zum Beispiel in Mathe kommt oft, wir üben die Strategie, bla bla. Also wir üben die Strategien. Die Kinder ja, üben Strategien, um schriftlich rechnen zu können. Das Ziel ist nicht gut, also nicht mal ansatzweise gut formuliert, aber so klingt es meistens so. Und dann werden aber die Strategien nicht eruiert, weder im Einstieg noch in der Erarbeitung, sondern dann frage ich am Ende, okay, welche Strategien wurden da irgendwie besprochen? Ja, da kommt irgendwie, und das ist es. Also wenn wir Strategien erarbeiten, dann sollen die Strategien wirklich klar sein. Die sollen irgendwie dargestellt worden sein, die sollen nochmal irgendwie kurz durchgesprochen worden sein, die sollen danach geübt werden und dann sollen sie irgendwie sichergestellt werden. So, da hat man den roten Faden in der Stunde. Erst dann.
Ich habe noch eine Frage zum den Kompetenzen, bevor wir zu dem zweiten Punkt gehen. Du hattest ja gesagt, es gibt Kompetenzen, die in verschiedenen Fächern liegen oder Schubladen. Die fachliche Kompetenz ist, denke ich, klar, die leitet sich ja vom Thema ab. Also das heißt, wenn mein Thema schriftliche Addition ist, dann habe ich ja ein Set an bestimmten Kompetenzen, die sich ja von dem Thema einfach ableiten und ich müsste dann nur gucken, welche dieser Kompetenzen möchte ich jetzt in der Schule, in der Stunde lernen mit den Kindern. Oder bearbeiten. Du hattest jetzt aber gesagt, es gibt noch andere Kompetenzen, zum Beispiel diese persönlichen Kompetenzen und, und.
Genau, Personalkompetenz, Sozialkompetenz.
Genau. Wie entscheidest du diese? Weil die lassen sich ja nicht zwingend von dem Thema ableiten, oder doch? Oder ist es so, dass du sagst, okay, ich sehe, die haben noch Schwierigkeiten in Gruppenarbeiten, deswegen versuche ich diese, also ist es eher... Sind diese Sozial- und Personalkompetenzen auch Dinge, die du anhand des Thema ableitest? Leitest du die anhand dessen ab, wo du sagst, die sind jetzt erste Klasse, da müssen die das und das können, also schule ich das? Sind es Dinge, die du anhand des machst, was du bei den Kindern beobachtest, wo du sagst, da haben sie Defizite oder durch Vorfälle, die in der Klasse stattgefunden sind? Also woran entscheidest du die Sozial- und Personalkompetenzen?
Naja, der Rahmenlehrplan gibt schon vor, welche Kompetenz wir aufbauen sollen, und die wollen dann trainiert werden. Also eigentlich orientiere ich mich an dem Rahmenlehrplan.
Okay, also würdest du sowohl das Thema, die Personal- und Sozialkompetenzen ziehst du aus dem Rahmenlehrplan raus und würdest es dann entsprechend dir dann raussuchen, wo du denkst, da brauchen die Kinder noch Unterstützung. Das sitzt noch nicht.
Genau.
Okay. Wir haben die Kompetenzen uns rausgesucht. Was wäre der nächste Schritt?
Die Denkhandlung. Also welche Denkhandlung müssen die Kinder jetzt vollziehen im Vergleich zu... Also, und dann kommt dann wieder die Lernhandlung. Also dann kommt irgendwie, was machen sie dann tatsächlich? Das ist halt der Weg. Welche Denkhandlung? Also sie wissen, sie kennen... Sie beherrschen und so weiter und so fort.
Sie wenden an.
Sie wenden an, genau. Sie reflektieren, sie transferieren. Das sind die Denkhandlungen, die vollzogen werden müssen.
Gibt es, wenn du, man hat ja oft so Serien, dass du halt sagst, ich führe das Thema ein, ich baue es langsam auf und dann sollen die Kinder das können. Diese Denkhandlungen, haben die immer so ein festgelegtes Schema? Also ist es dann erst kennenlernen, üben, anwenden, begründen, oder kommt es tatsächlich dann eher aufs Thema drauf an? Oder kann man sich da an diesen Denkhandlungen so eine Art Schablone bauen, wo man sagt, Stunde 1 ist immer kennenlernen, Stunde 2 ist dann begründen, üben oder sowas?
Es kommt drauf an. Also du baust meistens das, was du meinst, ist eine Reihe, also zu einem Thema. Zuerst soll man das Vorwissen zum Beispiel abklopfen. Das heißt, es kann ja sein, dass wir in der Reihe irgendwie eine Sache haben, wo die Kinder nicht erstmal kennenlernen oder sonst was, sondern vielleicht nur anwenden, weil es geht darum, irgendwie nochmal etwas aufzurufen oder zu gucken, wo stehen die Kinder. Oder es ist eine kurze Diagnose, um weitermachen zu können, um genau zu wissen, okay, wie soll ich denn die Reihe jetzt aufbauen, um sicherzustellen, dass die Kompetenz erworben werden können. Wenn das am Anfang der Reihe fehlt, dann baue ich meine Reihe ins Blaue, ohne zu wissen, wo die Kinder tatsächlich stehen, wo die Lernvoraussetzungen der Kinder irgendwie sind. Und dann ist es irgendwie wieder Zufallsprinzip. Also ist eine kurze Stunde, kurze Diagnostik am Anfang, um zu gucken, okay, wo stehen die denn alle, empfinde ich immer als sinnvoll, wird tatsächlich aber zu selten gemacht. Und danach hat man einen relativ klaren Aufbau, wobei es auch trotzdem noch modulabel ist, aber erstmal der erste Schritt ist Wissen, also die Einführung. Am Ende der Stunde sollte es sein, die Kinder wissen und dann die Kinder können und so weiter und so fort. Und dann poste ich das Stück für Stück auf. Und dann geht es wirklich danach um Transfer und Reflektieren und so weiter und so fort. Das sind aber Kompetenzen, die wirklich viel Denkvermögen brauchen, wo Grundschüler da irgendwie wirklich ja nur langsam hinkommen können.
Gut, dann was wäre das Dritte? Was gucke ich als Nächstes mir an?
Ja, Aufgabenbeweise sozusagen. Also welche Lernhandlung erzwingt diese Denkhandlung zum Beispiel?
Also welche Aufgabe kann ich stellen, dass die Kinder gezwungen sind, das zu tun, was ich machen möchte, ohne dass sie sich da rauswinden können?
Genau, ohne dass sie was anderes irgendwie machen. Ja.
Okay. Dann, was haben wir als nächstes?
Ja, woran merke ich, also Feedback quasi, Feedback und Reflexion finde ich immer am Ende der Stunde sinnvoll, nach wie vor. Also woran merke ich in der Stunde quasi oder am Ende der Stunde, dass es geklappt hat. Also dass es tatsächlich so gekommen ist und nicht nur in Form von Sicherung, dass wir am Ende etwas gemeinsam korrigiert haben, sondern dass ich wirklich das so einbaue, dass ich genau weiß, wo drückt der Schuh noch? Also, dass ich genau weiß, ich mache einen kurzen Check, irgendwie kurze Fragen, mal auf Papier, mal anders. Also da sind die Methoden auch wieder am Ende irrelevant. Es geht wirklich darum, welche ist dienlich für meinen Zweck. Aber dass ich am Ende mir ein Bild verschaffe, was für Fehler sind noch im Raum? Wo drückt der Schuh? Das muss ich irgendwie wissen, das muss ich eingeplant haben, um nicht einfach die Stunde so zu beenden. Ich kann schriftlich rechnen, sondern welche Kriterien sind notwendig, um sagen zu können, ich kann schriftlich rechnen. So, und wenn ich die mit den Kindern festgelegt habe, dann ist das schön. Mhm. Ich war letztens bei einer Ausbildung, da ging es um Brüche und es war irgendwie, da gab es am Ende auch dieses Feedback quasi und da wurden 3 Kriterien rausgeholt und die waren anhand des Ziels quasi vom Anfang formuliert und so war es, ich kann irgendwie Brüche benennen, ich kann Brüche legen und ich kann fachlich kommunizieren. Also weil die Kinder tatsächlich dann einen Zettel hatten mit Satzbauteilen und Wortschatz, so dass sie wirklich fachlich kommunizieren konnten und anhand dessen konnten sich die Kinder irgendwie einschätzen. So, und das ist super, dann weiß ich am Ende der Stunde, wo stehen die Kinder.
Gut, wir hatten jetzt also den Kompetenzsatz, die Denkhandlung, die Aufgabe, das Feedback. Kommen wir jetzt zur Methode?
Genau. Und das allerletzte ist eigentlich die Methode. Welche Methode nutze ich, die keine Last für die kognitive Leistung darstellt? Das ist enorm wichtig, dass die Kinder nicht überfordert sind, erstmal nur mit der Methode zurechtzukommen. Und welche ist einfach dienlich? Welche zwingt die Kinder genau das zu machen, ja, wie ich es mir vorgestellt habe, um das Ziel zu erreichen. Also welche Methode erzwingt diese Denkhandlung? Na, zur Methode zum Beispiel, ein typisches Beispiel ist bei den Hospis sind so Lerntheke oder Station und die sind noch nicht routiniert. Das heißt, die Zeit, die die Kinder noch brauchen, um sich selbst zu organisieren, um die Regeln einzuhalten, also deren kognitive Last ist schon so hoch, obwohl die nicht mal angefangen haben zu lernen. Das heißt, es ist günstig und das würde ich an der Stelle nochmal irgendwie erläutern wollen, dass jede Methode, die wir benutzen, soll gründlich eingeführt werden, die soll weniger ist mehr. Man muss nicht irgendwie jede Woche neue Methoden hoch und runter und überhaupt, sondern wirklich sich für sich ein paar aussuchen, die wir als geeignet finden, immer wieder was Neues irgendwie einstreuen und wieder irgendwie mit den Kindern üben, damit man sie wieder immer wieder anwenden kann. Aber wichtig ist, dass man einfach nicht zu viel will. Und dass wir uns als Lehrkraft ein bisschen von dieser Außendarstellung irgendwie lösen können, ohne ständig da unter Druck zu geraten. Und mein Gott, mir ist auch bewusst, dass es schwierig ist, wenn die Nachbarin im Raum nebenan Feuerwerk irgendwie ständig zündet. Fakt ist aber, es kann sein, dass sie keinen Kompetenzzuwachs irgendwie verbracht hat am Ende. Hm. Also die Kinder waren vielleicht beschäftigt und es macht einen guten Eindruck nach außen. Aber wenn man irgendwie nochmal hinterfragt, machen sie sich doch den Spaß und gehen mal zur Nachbarin und fragen sie konkret, welche fachliche Kompetenz hat sie denn heute trainiert? So, und wenn die Antwort lautet, wir haben heute einen Lesespaziergang gemacht, dann ist es ist keine Kompetenz, es ist eine Methode. Mhm. Und welche Kompetenz verbirgt sich irgendwie da drin? Eine Lesekompetenz, Lesestrategien und so weiter und so fort. Und das muss irgendwie, das muss klar sein. Wenn die Antwort lautet, Lesespaziergang, ja, dann nicht. Und in Mathe genauso. Also wir haben heute irgendwie einen Rechenspaziergang gemacht. Ja, das ist schön, schöne Methode. Aber welche Strategien wurden da irgendwie trainiert?
Also wenn man so Methoden nimmt, kann es sein, dass man durchaus Strategien und Kompetenzen trainiert, aber nicht gezielt. Also jede Methode wird ja irgendwelche Kompetenzen trainieren, aber das müssen nicht die Kompetenzen sein, die man gerade eigentlich trainieren möchte. Deswegen sagst du, nicht von der Methode her denken, sondern immer von der Kompetenz her denken, damit man die richtige Methode auswählt, die dann die Kompetenz schult, die man auch geschult haben
genau,
möchte.
Genau, und das muss mir aber im Vorfeld meiner Vorbereitung irgendwie als Lehrkraft bewusst sein und meistens ist es halt nicht. So, ich kann aber auch Methodenkompetenz aufbauen lassen und dann kann ich gezielt thematisch irgendwie relativ einfach arbeiten, damit wirklich alle dieses Thema irgendwie wirklich schon im Schlaf können. Also so, dass jetzt die Kinder kommen und sagen, oh, das war sehr leicht, ja, ist ja toll. Denn eigentlich die Kernkompetenz, die ich an dem Tag aufbauen wollte, war Kompetenz, also Methodenkompetenz. Das heißt, ich habe eine neue Methode eingeführt und die wurde ausschließlich trainiert. Das heißt, die kognitive Last der Kinder, die war gering inhaltlich. Dafür haben sie eine neue Methode kennengelernt und konnten sich voll und ganz auf diese Methode einlassen und ohne Stress irgendwie zu haben. Aber das weiß ich als Lehrkraft im Voraus. Das ist das, das ist mein Ziel.
Und eigentlich, wenn die Kinder sagen, heute war es leicht, weißt du, okay, das war das Feedback, ich habe mein Ziel erreicht. Das war das Feedback, was ich provozieren wollte. Die Kinder hatten fachlich wenig Schwierigkeiten und konnten sich deswegen mehr auf die Methode einlassen. Und beim nächsten Mal, wenn ich die gleiche Methode, die die Kinder dann schon kennen,
genau, dann wird
es fachlich dann angezogen.
Es kommt darauf an, welche Kompetenz wollte ich erwerben. Und in dem Falle war, ich wollte Methodenkompetenz erwerben lassen. Wenn ich die Methode beim nächsten Mal wieder irgendwie anwende, wird aber mein Ziel nicht irgendwie Methodenkompetenzaufbau, sondern wirklich irgendwie inhaltliche, fachliche Kompetenzaufbau mit dieser Methode. Und diese Methode werde ich aber erst aussuchen wieder, wenn ich mir sicher bin, dass sie mir zu meinem Zweck hilft. Mehr nicht. Nicht, weil sie schön ist. Ich bin mir bewusst, dass es schwer ist, sich wirklich so abzukoppeln irgendwie von dieser Außendarstellung, dass es manchmal zeitlich auch eng ist und dann hat man es leichter, bei so vielen Plattformen irgendwie Sachen runterzuladen, kopieren, aufhängen, fertig. Die Kinder sind schön beschäftigt, die haben vielleicht Freude dran, aber tatsächlich weiß man nicht tatsächlich, was sie dann am Ende machen. Also für mich ist weniger mehr klare Struktur, roter Faden innerhalb der Stunde, innerhalb der Reihe, um genau irgendwie nach dem Rahmenlehrplan zu arbeiten, sodass wir systematisch Kompetenzen aufbauen können, ohne unter Materialflut und Stress und überhaupt irgendwie leiden zu müssen.
Wie sieht es dann zum Beispiel beim Fach wie Mathematik aus? Wie würdest du Strategien erarbeiten? Mathematik ist ja sehr strategielastig. Wie würdest du die erarbeiten lassen, damit du weißt, die sitzen? Und darauf kann ich immer wieder zurückgreifen.
Na, ich habe meine Reihe so aufgebaut, dass alle relevanten Strategien quasi erarbeitet worden sind. Und zum Schluss kann ich mir irgendwie das wirklich leisten, vielleicht einen Rechenspaziergang zu machen. Den Kindern wird aber klar, also im Vorfeld, im Einstieg wiederholen wir vielleicht die Strategien, die für den Tag irgendwie relevant sind. Diese Strategien sind an der Tafel, die Kinder haben Raster, die wissen ganz genau, welche Strategien. Dann gehen sie quasi an den Aufgaben ran, dann müssen sie sich irgendwie wirklich anhand der Strategien helfen. Das heißt, die müssen bewusst arbeiten und zwar mit einer Strategie oder müssen die eine Strategie erkennen, die dann für diese Rechenaufgabe notwendig war. Und anhand dessen können sie am Ende quasi eruieren, okay, bei dieser Strategie war ich fit, bei der nächsten war ich nicht so fit. Das bedeutet aber bei Feedback und Reflexion kriegen sie wieder irgendwie ein Raster, können sich entscheiden, okay, bei dieser Strategie war ich in Ordnung, bei der anderen muss ich noch üben und so weiter und so fort. Und so hat man den roten Faden, man hat irgendwie eine kurze Diagnostik innerhalb der Stunde noch, wo die Kinder sich selbst eingeschätzt haben und es war ganz klar, um welche Strategien es geht. Oft ist es einfach in den Stunden, die ich sehe, nicht klar, welche Strategien es ist. Wenn wir aber von Strategien sprechen, müssen wir die ganz klar benennen und darstellen, um sie üben zu können, damit es für die klar ist. Aber ansonsten, die Kinder üben Strategie, wenn man fragt, ja, welche Strategie? Ja, und das ist halt schade. Dann ist die Zeit zu schade, dann ist es nicht effektiv genutzt. Dementsprechend klare Vorstellungen, welche Kompetenzen, wie ist der Aufbau und ganz am Ende die Methode. Und manchmal wird es nicht die Methode, die den Kindern irgendwie Spaß macht.
Oder die man auf Instagram gesehen
oder die
hat.
Man auf Instagram, oh, ich kann das nicht mehr hören. Das wird nicht die sein, vielleicht, die man bei Instagram irgendwie posten kann und so what irgendwie wichtig ist. Ich habe einen Kompetenzaufbau. Und das ist das A und O. Und wenn es einem wichtig ist, dann kann man hier und da sich irgendwie die Freude machen und wirklich irgendwie einfach mal machen. Manchmal ist es so und es ist auch okay. Also nicht jede Stunde ist perfekt durchgetimt und geplant und mit Rastern und allem drum und dran. Wichtig ist aber, dass wir im Kern das trotzdem, dass es uns halt bewusst ist. Was ich aber hier nicht predigen möchte, ist, dass jede Stunde so irgendwie so klar formuliert ist. Also das wäre halt utopisch. Mache ich ja auch nicht. Aber sich einfach zu lösen von der Außenwelt, von der Außendarstellung irgendwie und einfach soliden Unterricht machen. Und es ist auch irgendwie kein Appell für Frontalunterricht. Also wer mich kennt, der wird sich über die Folge vielleicht irgendwie auch wundern. Tatsächlich, es geht mir darum, dass wir die Methoden wirklich erst zum Schluss aussuchen. Und ich glaube, das ist für Referendare zum Beispiel enorm wichtig. Also, dass man nicht eine Stunde zuerst, also im Seminar wird so gemacht, zuerst wird sich eine Methode ausgesucht und dann wird das Thema irgendwie drumherum gebaut und am Ende hat man keinen roten Faden. Kann ja auch gar nicht irgendwie funktionieren. Deswegen ist die Methode das allerletzte irgendwie, was man sich aussucht. Und deswegen ist es beim Seminar, ich wurde letztens gebeten, irgendwie noch mehr Methoden vorzustellen, aber mein Interesse darin ist echt gering, weil die Methoden, die kann man sich überall aneignen. Dafür gibt es unendlich viele Bücher, dafür gibt es irgendwie Instagram. Also aber was wichtig ist, ist das Fachliche. Und ich bin ein sehr fachlicher Mensch, ich mag irgendwie meine Fächer. Fachlichkeit, 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 die Schönheit. Also guter Unterricht wird nicht dadurch definiert, dass es schön aussieht. Es geht immer um die Fachlichkeit irgendwie. Und wenn die Fachlichkeit am Ende irgendwie fehlt, aber das Ganze drumherum irgendwie schön ist und die Blätter wurden selbst gemalt und selbst ausgemalt noch und da irgendwie alles schick gemacht. Wenn kein roter Faden ist, wenn kein Kompetenzaufbau stattfindet, ist die ganze Schönheit irgendwie für den Müll. Interessiert mich kein bisschen. Also kopierte Blätter sind auch in Ordnung, sobald sie ja fachlich irgendwie alles korrekt beinhalten, ist die Welt total in Ordnung. Also, ein Hoch auf die Fachlichkeit. Ich liebe Methodenvielfalt, darum geht es mir nicht. Es ist auch irgendwie kein Aus für offenen Unterricht, ganz im Gegenteil. Ich möchte aber, dass wir uns ein bisschen den Stress der Außendarstellung ein bisschen wieder rausnehmen, wegnehmen, um uns auf die Fachlichkeit zurückzubesinnen, tatsächlich, was momentan meiner Meinung nach dann fehlt.
Ich würde sagen, das sind gute Schlussworte. Bei euch bedanken wir uns fürs Zuhören.
Genau. Vielen Dank. Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.